Microsoft hin oder her, aber zwei der großen Wettbewerber sind Google und Apple, weil das die Leute sind, die Access to Customers haben, also die wirklich den Zugriff auf uns, die End-User haben, nämlich durch die Smartphones. Ne? Die Welt lebt halt auf Android oder iOS. Und das sind eben diese beiden Firmen, die da im Wettbewerb miteinander stehen. Und da hätte ich jetzt erst gedacht, dass Google vielleicht strategisch agiert und sagt, ja nee, dann kauf doch lieber ein Pixel anstatt ein iPhone. Da ist nämlich gute KI drauf.
Aber anscheinend ist es ja so, dass die Entwicklungen da noch nicht so weit sind, dass man zuversichtlich ist, das in die eigenen Produkte einzubauen. Also ich finde das irgendwie sympathisch und es ist auch ein gewisser Pragmatismus, den ich begrüße, ne? Weil es kann natürlich nicht die Zukunft sein, dass jeder immer für jeden Use Case sein eigenes Modell bauen muss.
I'm actually not sure about that, war die Antwort darauf. Ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich erstmal sagen würde, das kann ich mir kaum vorstellen, dass eine der wichtigsten Entscheidungen, wo kommen die Trainingsdaten her, dass dein CTO in dem Fall da nicht drüber informiert ist. Und das hörte sich schon sehr schwammig an. Also da hat die Interviewerin auch nochmal mit nachgehakt, ne? Videos von Facebook, Instagram und dann, if they were publicly available, maybe yes. So, ne? Und dann irgendwann hat sie dann erkannt, dass das, glaube ich, keine gute Antwort ist und hat sie gewechselt auf I'm not just gonna go into the details of the data we use.
Willkommen bei TensorRaum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz.
Willkommen bei TensorRaum, dem KI-Podcast. Einmal die Woche sprechen wir über aktuelle Themen im Bereich der künstlichen Intelligenz und auch heute mache ich das Gott sei Dank nicht alleine, sondern wir sind wieder angetreten im dynamischen Duo und da begrüße ich an meiner Seite Janis Buchsteiner.
Hallo Stefan.
Und Janis, ich frage dich, freust du dich auch so sehr?
Auf Ostern?
Wie ich? Auf Ostern? Ja, freust du dich auf Ostern?
Ist okay.
Ist okay, kann man mal mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Worüber sollte ich mich sonst noch freuen?
Ja, gut, dass du fragst. Und ich muss sagen, ich habe ja seit der Folge mit Borge, bin ich ein großer Freund von Perplexity. Und letzte Woche habe ich mich wieder über DALL-E aufgeregt und mich gefragt, ob die 20 Euro bei GPT Sinn machen. Und habe dann einfach das jetzt nicht gekündigt. Traurigerweise habe ich gedacht, ja, sollte man wahrscheinlich doch noch behalten. Aber ich habe die Perplexity Pro Subscription abgeschlossen. Und ich bin absoluter Liebe zu Perplexity. Ich bin total begeistert. Ich hatte gelesen bei Reddit, Perplexity Pro plus Claude 3 ist eine sehr gute Mischung. Und am Anfang habe ich erst gedacht, das wäre subjektive Wahrnehmung. Aber gefühlt sind die Antworten deutlich besser. Hinzu kommt einfach, dass ich von der User Experience mehrere Mal überrascht wurde, weil Perplexity hat ein Feature, das fragt quasi nach, bevor es deine Anfrage bearbeitet, zwecks fehlender Informationen. Das heißt zum Beispiel, ich wollte eine Tabelle haben von allen LLMs und habe ihm gesagt, gib mir mal die Human Eval Benchmark, in das, ne, kennst du besser als ich, Benchmark für Coding. Und dann fragt es mich und sagt, das habe ich aber nicht für alle deine Modelle in deiner Liste. Soll ich das durch eine gleichwertige andere Benchmark ersetzen?
Das ist stark.
Da habe ich schon mal gedacht, ja krass, hervorragend. Und das waren nur solche, also ich habe zig Beispiele irgendwie, dass ich frage, schreib mir eine Analyse über irgendwas und dann fragt er, soll es eine kurze Analyse sein, soll es eine längere Analyse sein? Oder ich habe irgendeine technische Frage, hatte ich zu einem Technikproblem, dann fragt er mich, hast du das im Browser oder in der App benutzt? Und also da waren gefühlt ganz viele solcher Beispiele, wo es nachfragt. Oder wenn du ich wollte, dass es irgendwas für mich kategorisiert, dann kann man fragt es selber nochmal nach. Das wären dann diese und diese Kategorien, willst du noch welche hinzufügen? Ja, habe ich gedacht, so überlegen gegenüber all den anderen Tools.
Guck mal, du bist ja jetzt ein Nutzer, der bereit ist, dafür Geld auszugeben. Ich habe mich ja am Anfang, als OpenAI dieses Feature eingeführt hat und gesagt hat, also am Anfang konnte man es ja alle, jeder konnte das so nutzen und dann kam irgendwann, dass OpenAI gesagt hat, ihr könnt irgendwie so ein Plus-Nutzer werden. Jetzt zahlt, ich weiß nicht mehr, auch $20. Das ist ja anscheinend ein Preis, der sich jetzt am Markt so durchgesetzt hat. 20 Öcken hat anscheinend jeder, hat anscheinend jeder locker sitzen. Ist das Also das wäre jetzt so mein erster Punkt. Erstmal dieser
Preis. Ich finde es erstmal 20 Euro ist voll viel Geld, ne? Also
genau,
für sowas
also
vor eigentlich.
Ja, und du bist ja anscheinend nicht nur bei Perplexity AI, sondern du gibst jetzt auch noch, du hast auch immer noch, sagtest ja OpenAI, bist da auch Plus-Nutzer?
Ja, ich bin jetzt mittlerweile überall. Auch Midjourney habe ich auch wieder neu.
Aber natürlich nur für den Podcast wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, also die meisten Sachen davon sind jetzt wirklich nur Motivation hier, dass wir hier dieses Projekt hier machen, um einfach zu schauen, wenn neue Features rauskommen, dass man die halt relativ früh testen kann. Das Perplexity würde ich beibehalten. Also wenn ich nicht den Podcast hätte, würde ich die 20 Euro für Perplexity bezahlen, weil für mich hat das die Google-Suche fast komplett ersetzt. Also es gibt noch ein paar, wir haben ein Beispiel heute, da reden wir später drüber, über Microsoft hat einen neuen CEO für die AI-Sparte. Das habe ich vorhin via Perplexity gesucht und das hat er nicht sofort gefunden. Da hat er gesagt, oh, das kenne ich nicht, da wüsste ich nicht Bescheid. Und dass die Google-Suche weiß Bescheid und das ist eine relativ frische News. Das ist, glaube ich, ein paar Stunden alt, würde ich vermuten. Und da ist es Schach. Aber zur Frage, ich würde es bezahlen. Also momentan, ich mache alles damit. Also ist mein Go-To-Website, kann ich jedem empfehlen. Hab's ganz große Geschichte.
Also ich gebe 0 Euro für KI-Produkte aus. Aber finde ich spannend, Stefan.
Absolut, absolut.
Jetzt hast du gerade schon angedeutet, das ist so die brandheiße News. Die ist gerade so ins Haus geflattert, dass die AI-Sparte von Microsoft, namentlich Microsoft AI, einen neuen CEO hat. Das ist Mustafa Süleyman. Ich persönlich kannte ihn vorher nicht, aber Stefan, du hast vorhin vor der Aufnahme schon geschrieben, du bist leicht beeindruckt von seinem CV.
Absolut. Da habe ich sofort Minderwertigkeitskomplexe gehabt, als ich den CV gelesen habe. Also ist ja einer der Mitgründer von DeepMind. Und hat dann nach vielen, vielen Jahren dort ja eine Firma gegründet, die wir ebenfalls in der letzten Folge erwähnt haben, und zwar Inflection AI, die das Pi-Modell.
Das war dieser emotionale oder genau dieser Chatbot, der sehr stark auch Emotionen zeigen kann oder auf Emotionen eingehen kann.
Genau, den ich auch nett fand, also nett in der Hinsicht, dass ich mir gedacht habe, das wird der Standard werden. Also, dass du nicht nur merkst, du redest mit einer Maschine, sondern dort auch Gefühle rüberkommen. Aber ja, da ist er Mitgründer gewesen und Co-Founder. Jetzt der traurige Teil, der verlässt sein Baby. Der geht zu CEO Microsoft AI und lässt seine selbst gegründete Firma im Stich. Wie traurig ist das denn? Hier einmal Stefan aus der Zukunft, und zwar ist nach der Aufnahme bekannt geworden, oder zumindest gibt es den Verdacht durch einen Artikel, den wir auch verlinken werden, dass es hier sich auch um einen versteckten Deal von Microsoft handeln könnte. Als neue Information kam, dass es sich wohl zusätzlich auch noch Teil des Deals 10.000 GPUs handelt, die von Inflection AI quasi an Microsoft vermietet werden, und die Schlussfolgerung scheint zu sein, dass man die quasi nicht braucht, weil der Pi-Chatbot nicht so gut performt wie geplant, und dass man so quasi einen Deal gefunden hat, dass die Top-Mitarbeiter, denn es ist hier auch mehr als Mustafa Süleyman, die zu Microsoft gehen, Richtung Microsoft abwandern, Microsoft diese 10.000 GPUs bucht, und das ist ja auch bekanntlich nicht so günstig, dass zumindest die Investoren von der Inflection AI-Seite, die das ja sonst nicht zulassen würden, hier auf jeden Fall nochmal die Chance haben, auch Cash einfach zurückzubekommen. Und der Gedanke ist, dass Microsoft momentan hier sowieso schon sehr viele Probleme hat mit auch dem Mistral-Deal der rechtlichen Art. Und um diese einfach zu vermeiden, wird quasi hier ein Kauf vorgenommen, in Anführungsstrichen, der eigentlich kein Kauf ist. Und jetzt weiter mit der Folge.
Ich habe mich ja gefragt, weil diese Leute sind ja sehr, sehr rar, ne? Also, dass du Spitzenmanager mit einem AI-Background hast, ne? Und jetzt nicht nur eben, ich habe jetzt irgendwie vor einem halben Jahr mal einen Online-Kurs gemacht und weiß jetzt,
das LinkedIn-Zertifikat.
Genau, LinkedIn-Zertifikat, Hands-on Machine Learning, sondern das sind das ist ja jetzt jemand, der wirklich von den Anfängen der modernen KI an Bord war. Und was ich mich so gefragt habe, ist, braucht man das eigentlich? Also hängt wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen von dem Unternehmen an. Also Microsoft, ja, wahrscheinlich. Microsoft braucht sowas. Wahrscheinlich auch Alphabet und Meta. Aber wie ist das so mit den Durchschnitts-, mit den Non-Tech-Unternehmen, die jetzt aber auch irgendwie Fuß fassen wollen in dem Markt, die auch KI-Entwicklung vorantreiben wollen? Was glaubst du, Stefan, was hat da eine solche Person für einen Einfluss?
Ist deine Frage, wen hire ich als erstes? Oder?
Genau, so ein bisschen, genau.
Auf gar keinen Fall den CEO und auf gar keinen Fall den CTO. Also ich war ja selber in der Situation mal eine Computerspielefirma gegründet. Und wen suchst du als erstes? Das ist relativ simpel. Und zwar Leute, die richtig gut den Job machen können. Das ist dein Hauptfokus. Und da suchst du vor allem ein, maximal zwei Top-Talente. Und das wäre ja auch im Data Science-Bereich oder im AI-Bereich, wenn ich jetzt heute eine Firma wäre und sage, mir steht eine gewisse Menge an Kapital zur Verfügung, dann suche ich es, ja, also ich will.
Zwei, drei Leute, die irgendwie alles können, ein bisschen. Die selbst, also die verstehen, was sie da machen, die auch so das technische Verständnis haben, wie bringt man so Modelle in Produktion, die sich ein bisschen so mit Cloud Computing auskennen und die einfach richtig Bock haben. Ne? Und ich glaube, das ist eigentlich für jeden Data Scientist ein Traumszenario, irgendwo in eine Umgebung zu kommen, wo man alles von Grund auf erarbeiten kann. Man hat alle Freiheiten, man hat es gibt doch keine richtige Strategie, sondern es heißt, probier mal aus und mach mal. Also, das sind eigentlich die optimalen Arbeitsbedingungen.
Nicht nur für den Data Scientist,
wenn ich davon spreche.
Ja, also auch für den normalen Entwickler, würde ich sagen. Ne? Wenn du sagst, du kannst hier, okay, das ist jetzt ein neues Produkt, was wir bauen, es gibt nichts bisher davon und wir fangen wirklich auf dem weißen Blatt Papier an. Ich würde halt immer, denke ich, schauen, dass man natürlich als Normalsterblicher eben diese wirklich einfach gute Leute in dem Bereich holt. Außer natürlich, du denkst jetzt irgendwie, okay, ich weiß, ich will hier X, Summe X über die nächsten Jahre investieren. Vielleicht sucht man sich dann jemanden, der das planmäßig mit aufbaut. Aber selbst dann, wie du schon sagtest, das sind eben Leute, die momentan, glaube ich, schwer zu finden sind. Schauen wir mal, was sonst noch so passiert ist, würde ich sagen. Und da würde ich sagen, starten wir mit dem Kracher. Das ist ja eine News, die man überall lesen konnte. Und zwar Google und Apple, gibt es die Gerüchte über eine Partnerschaft? Janis, hilf mir aus. Was sind die Details?
Genau. Alles nichts Offizielles. War, ich glaube, ein Bericht von Bloomberg, dass Apple, haben wir ja auch schon in der Vergangenheit mal drüber gesprochen, ne? Also irgendwie Apple ist jetzt nicht in den letzten Monaten besonders dadurch in Erscheinung getreten, dass die irgendwelche großen Releases bezüglich Modelle gemacht haben. Das hat sich jetzt kürzlich geändert. Können wir gleich vielleicht nochmal kurz was zu sagen. Aber die Meldung war jetzt, dass anscheinend Apple sich sowohl an OpenAI als auch an Google gewandt hat. Und es ging da wohl um erste Sondierungsgespräche, kann man es ja vielleicht nennen, bezüglich kann man deren Modelle in Apple-Produkten verwenden. Und das ist ja insofern interessant, weil Apple ja auch durchaus an eigenen Modellen
gearbeitet hat. Sorry, dass ich dich da unterbreche. Ich frage mich immer, wie passiert sowas? Ist dann der Tim Cook, der nimmt dann sein Handy und sagt, hier, ich rufe mal den Sam an und sagt, Sam, alles klar, wie geht's dir? Lange nicht mehr geredet, guck mal hier.
So würde ich es machen. Und ich glaube, das ist ja auch in der Bundesliga so, ne? Also da haben ja auch alle Präsidenten und alle Trainer die Nummer von allen anderen und du wirst irgendwo rausgeschmissen und telefonierst sofort mit dem nächsten. Und ich glaube, da ist es auch so, ne? Also ich glaube, man spricht auch viel miteinander. Ich glaube, ist auch in der Politik ja so, ne? Ich glaube, Spitzenpolitik aller Parteien, die haben auch so die Nummern voneinander und treffen sich auch mal so zwischendurch. Und ich glaube, da gibt es erstmal wirklich dann so informelle Kontakte. Genau, und jetzt scheint es wohl irgendwie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Gemini der heißeste Kandidat zu sein. Also bei OpenAI sind die Gespräche wohl ins Leere verlaufen und ist wahrscheinlich ein kluger Schachzug. Also was man so in der Vergangenheit gehört hat, dieses...
Von wem, Apple oder Google?
Von Apple. Ich glaube, für Google weiß ich es noch nicht mal. Du hast vorhin, als wir gerade im Vorfeld ein bisschen gesprochen haben, hast du eine Zahl genannt, wie viel Google in der Vergangenheit dafür bezahlt hat, dass irgendwie die Standardsuchmaschine auf Apple-Geräten Google ist. Und da hast du, also mir ist schwindelig geworden, ich weiß schon die Zahl nicht mehr.
Ich glaube, genau weiß man es nicht, aber es sind irgendwie 18 bis 20 Milliarden, ne? Und der Deal ist, jedes Jahr zahlt Google eben unendlich viel Geld an Apple, um auf allen Siri und Co. eben als Default-Suchmaschine
zu haben. Vielleicht findet man jetzt eine Übereinkunft. Man sagt einfach, komm, ihr könnt, wir lassen euch da einen gewissen Preisnachlass und im Umkehrschluss dürfen wir eure tolle KI-Technologie benutzen. Es war besonders deswegen interessant, weil halt auch Apple in der Vergangenheit halt schon an eigenen Modellen auch gearbeitet hat und jetzt auch kürzlich irgendwie nochmal so eine Ankündigung kam. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Wie hieß es, Stefan?
Das neue Modell, MM1, genau.
MM1, genau. Ich habe das Paper selbst noch nicht gelesen. Aber anscheinend ist es ja so, dass die Entwicklungen da noch nicht so weit sind, dass man zuversichtlich ist, das in die eigenen Produkte einzubauen. Also das ist, finde ich erstmal, ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie sympathisch. Also ich finde das irgendwie sympathisch und es ist auch ein gewisser Pragmatismus, den ich begrüße, ne? Weil es kann natürlich nicht die Zukunft sein, dass jeder immer für jeden Use Case sein eigenes Modell bauen muss. Sei es durch irgendwie, durch Feintuning oder durch Retrieval Augmented Generation. Das sind natürlich Fälle, da muss man das machen. Aber ich denke mir zum Beispiel sowas wie DeepL. Ne? Also kein Mensch wird wahrscheinlich daran denken, wenn er irgendwie Daten sich übersetzen muss oder Text übersetzen muss. Ich baue mir jetzt einfach mal so ein eigenes Modell, was besonders gut übersetzen kann. Nee, dann nehme ich einfach DeepL. Einfach, das ist schon da, das ist perfekt. Und ich glaube, sowas in Zukunft wird mehr und mehr werden, dass es einfach Modelle gibt. Da muss ich gar nicht irgendwie selbst was trainieren. Das kaufe ich ein. Also das finde ich auch total sinnvoll.
Ich glaube aber nicht, dass Apple erkauft sich jetzt Zeit. Ne? Apple erkauft sich jetzt Zeit, bis sie ein eigenes kompetitives Modell auf die Beine gestellt haben.
Warum sollten die das denn machen?
Ja, also erstmal glaube ich, dass es übrigens kein Zufall war, dass die News, und die ist leider ja untergegangen, dass sie eben dieses MM1-Modell vorgestellt haben, dass es ungefähr zur ähnlichen Zeit rauskommt, um so ein bisschen nicht desperate zu wirken. Dass wir einfach sagen, ach guck mal hier, wir haben auch ein eigenes Modell hier. Viel Spaß damit. Ich glaube erstmal, dass für mich, du sagst es gerade, ich finde es sympathisch, ich finde es irgendwie ganz komisch. Also für mich passt Apple und Google überhaupt nicht zusammen. Also es ist wie zwei Gegensätze eigentlich, vor allem wenn es um Daten geht. Und da ist für mich immer Google der Verein, der, jetzt kommt wieder das Google-Bashing, die Daten da sehr fahrlässig mit umgeht und versucht, so gut wie möglich zu monetarisieren. Und Apple ist ja eigentlich das Gegenteil davon. Und daher wundert mich dieser Deal ein bisschen. Ich frage mich überhaupt auch, wie das technisch eingesetzt werden würde. Ne? Du hast ja, also ich kann mir schwer vorstellen, dass Apple dann per API Sachen von Google holt oder dass wiederum Google denen sagt, hier ist das Modell, viel Spaß, baut es ein.
Wir wissen jetzt auch natürlich zu wenig, ne, für welche genauen Anwendungen das benutzt werden soll. Ich denke aber, wir haben auch schon mal gesagt, dass bei Apple ja eigentlich das Produkt viel mehr im Vordergrund steht. Ne? Und was dann da unter der Haube ist, ist erstmal zweitrangig. Ne? Es muss ein smartes Produkt am Ende rauskommen. Und insofern sehe ich da erstmal gar nicht die Notwendigkeit. Also in meinen Augen würde Apple nicht an Ansehen verlieren, wenn die jetzt sagen, wir zukünftig setzen vermehrt auf KI-Modelle von externen Anbietern, sei es jetzt irgendwie Google oder was auch immer.
Aber ich glaube schon, das stand heute nicht, aber das wird ja so ähnlich wie Suchdaten sein. Also du möchtest quasi, glaube ich, die Kontrolle auf deinem System haben. Was ich schon vermute, ist übrigens dieses MM1-Modell, das wurde auch irgendwie vorgestellt als so ein Dachmodell, wo mehrere LLMs drunter leben können. So ein bisschen wie bei Microsoft heißt das, glaube ich, Deucalion oder so ähnlich, wo sie dann, welches dann auch den Copiloten bedient, wo dann auch ein Mistral oder ein GPT je nach Bedarf drunter operieren. Für mich ist halt der das Argument, also A, hätte ich erstmal gedacht, dass, also warum macht Google das auch? Ne? Also ist Google hier nicht, also weit vorne, ist es wirklich so ein Cash-Thema, dass sie sagen, okay, wir freuen uns einfach hier dann Summe X dafür zu bekommen? Ja. Weil ich hätte ja gedacht, dass sie ja strategisch einfach weit jetzt vor Apple stehen und Microsoft hin oder her, aber zwei der großen Wettbewerber sind Google und Apple, weil das die Leute sind, die Access to Customers haben, also die wirklich den Zugriff auf uns, die End-User haben, nämlich durch die Smartphones. Ne? Es ist, die Welt lebt halt auf Android oder iOS und das sind eben diese beiden Firmen, die da im Wettbewerb miteinander stehen. Und da hätte ich jetzt erst gedacht, dass Google vielleicht strategisch agiert und sagt, ja, nee, dann kauf doch lieber ein Pixel anstatt ein iPhone. Da ist nämlich gute KI drauf. Also ich sehe es auch als Win-Win-Situation für beide. Ich glaube nicht, dass Apple sich auf andere Projekte fokussieren wird. Apple wird genau wie Microsoft auch, es werden alle an ihren eigenen LLMs arbeiten. Es wird keiner abhängig sein wollen von irgendeinem anderen. Der Grund aber, warum ich glaube, dass es für beide eine Win-Win-Situation dann im Endeffekt doch ist, ist, ich sehe das so ein bisschen wie, das sind einfach zwei große Giganten, die, glaube ich, auch beide Angst haben vor dem, was eventuell passieren kann. Und Angst meine ich jetzt hier, ne, die sitzen jetzt nicht da und zittern, aber dass sie schon glauben, mit dieser Entwicklung von künstlicher Intelligenz ist das, der heutige Status quo eventuell schon in Gefahr. Für Google auf jeden Fall, für Apple vielleicht auch. Wer weiß, was da noch kommt. Du hast einen riesen starken Gegenspieler mit dem Duo OpenAI und Microsoft. Und eigentlich haben weder Google noch Apple ein Interesse daran, dass sich die Machtverhältnisse verändern. Das ist gefühlt ein bisschen wie Telekom und Vodafone, so in Deutschland. Wo ich denke, das sind so zwei große Firmen, die schieben sich so ein bisschen ein paar Kunden hin und her. Aber im Endeffekt ist allen beiden daran sehr stark gelegen, dass sich der Status quo eigentlich nicht verändert. Und daher glaube ich, dass das aus deren Sicht einfach ein Move ist, zu sagen, okay, Google ist eventuell in Gefahr, starke Einbußen in der Suche hinnehmen zu müssen und versucht dann quasi hier diesen den Fuß in die Tür zu bekommen bei Apple. Und Apple freut sich natürlich generell, eine Alternative zu einem ChatGPT oder was auch immer anbieten zu können.
Warten wir ab, wie sich dieses Produkt dann wirklich auf den Endgeräten, wie das da in Erscheinung tritt.
Lass uns trotzdem an der Stelle noch kurz mitnehmen, dass Apple nicht nur hier mit aufgefallen ist, sondern Apple hat auch eine kleine Firma gekauft, Darwin AI. Und das passte einfach so generell in Apples Acquisition-Strategie. Die Apple hat seit jeher ja keine großen Firmen gekauft, also groß im Vergleich zu Apple vor allem, sondern immer eher kleinere Firmen, die quasi Produkte entwickelt haben, die Apple direkt als Feature in deren Ökosystem weiterentwickeln kann. Und bei Darwin AI handelt es sich wahrscheinlich zum Teil darum, aber man spekuliert auch zum Teil, was man immer so sagt, als Acquihire, dass man eben sagt, man versucht auch hier weitere KI-Talente mit an Bord zu bekommen. Einer der Mitgründer zählt da, glaube ich, als hochrangiges KI-Forscher in Kanada. Und ich habe mich jetzt nicht so sehr damit beschäftigt, aber ein Teil der Technologie hat wohl auch damit zu tun, dass man Modelle recht günstig auf einem Smartphone laufen lassen kann. Nun gut, was ist noch passiert, Janis?
Boah, es gab ein wunderschönes Interview mit Mira Murati. Mira Murati, CTO und mal, ich glaube, für zweieinhalb Tage CEO im letzten Jahr von OpenAI, während der Sam Altman Microsoft-Episode. Mira Murati hat, ich glaube, es war für die New York Times, war ein Interview, ungefähr 10 Minuten.
Wall Street Journal, glaube ich.
Oder? Wall Street Journal, genau. Wir verlinken es auf jeden Fall, falls man es noch nicht angeguckt hat.
Schauen wir mal, ob wir es verlinken, ob da einer von genau. uns beiden dran denkt.
Und das war insofern interessant. In dem Interview ging es im Wesentlichen um Sora. Das heißt, es wurden nochmal so ein paar Feature-Fragen auch geklärt. Also eine der Fragen war, glaube ich, auch, was ist geplant hinsichtlich einer Audiospur? Im Augenblick Sora hat mir auch schon mal gesagt, Ist im Augenblick nur das reine Videomaterial und Tonspur. Ist da geplant, in Zukunft auch eine Audiospur zu haben? Antwort war nein, ist nicht geplant, also zumindest nicht aktuell. Dann wurde auch nochmal so auf manchmal so Inkonsistenzen innerhalb der Videos angesprochen. Also da war beispielsweise irgendwie Autos, die im Hintergrund vorbeifahren, wechseln während des Videos die Farbe. Also da wird ein Taxi, das gelb ist, auf einmal rot und dann wieder gelb. Das war erstmal so alles ganz interessant. Und dann kam die Frage nach den Trainingsdaten für Sora. Und da war die Frage, glaube ich, wurden auch irgendwie, also was wurden für Daten verwendet? Also wurden auch YouTube-Daten verwendet? Und Stefan, wie war die Antwort?
Ja, ich habe es mir extra nochmal rausgesucht. Ne? Where did the AI models learn from? Fragt sie so ein bisschen, da auch mit Hinblick, weil da wohl irgendwelche SpongeBob-Referenzen so leicht zu erkennen waren oder aus irgendwelchen amerikanischen Comic-Serien. Und die Antwort war, we use publicly available data and licensed data, aber auch erst nach einer kurzen Schweigeminute oder nach zumindest ein paar Sekunden. Und dann hat die Journalistin noch gefragt, so videos on YouTube? I'm actually not sure about that, war die Antwort darauf. Ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich erstmal sagen würde, das kann ich mir kaum vorstellen, dass eine der wichtigsten Entscheidungen, wo kommen die Trainingsdaten her, dass dein CTO in dem Fall da nicht drüber informiert ist. Und das hörte sich schon sehr schwammig an. Also da hat die Interviewerin auch nochmal nachgehakt, ne? Videos von Facebook, Instagram und dann, if they were publicly available, maybe yes. Ne? Und dann irgendwann hat sie dann erkannt, dass das, glaube ich, keine gute Antwort ist und hat sie gewechselt auf, I'm not just gonna go into the details of the data we use. Aber das klang schon sehr verdächtig nach, ja, wir haben YouTube, Facebook, Instagram, wir haben alles genommen, was es zu kriegen gab, um unser Modell da zu trainieren.
Also das zeigt man wieder, ne? Also das Besondere, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, das ist wirklich die Trainingsdaten. Und was wird da verwendet? Wie wurden gegebenenfalls die Daten gefiltert, vorbereitet, aufbereitet? Also das ist wirklich der Kern der ganzen Sache, was so spannend ist. Und das ist halt, was am Ende den Unterschied macht. Ne? Also zweimal die identische Modellarchitektur, einmal trainiert auf grottenschlechten Daten, schlechte Qualität, einmal trainiert auf super aufbereiteten Daten, das macht am Ende wirklich den Qualitätsunterschied. Und anscheinend ist es auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen, dass das hier illegal ist, was die da machen, ne? Aber es ist...
Ist es nicht?
Wir sind jetzt beide keine Juristen. Also irgendwie, es klingt schon so nach, wir haben da irgendwie Hehlerware verwendet. Ne? Also diese Daten, ich frage mich, wo kommen die her? Ne? Haben die selber, die Videos selber gecrawlt? Haben die irgendwo bei irgendwelchen ominösen Datenhändlern eingekauft? Also...
Ja, das Letzteres wahrscheinlich eher nicht. Aber also die Frage, und ich weiß es wirklich nicht, du hast recht, wir sind beide keine Juristen, aber also die Frage, wenn ich jetzt öffentlich ein Video bei YouTube gucken kann, darf ich das dann intern nutzen, um daraus ein kommerzielles Produkt zu machen? Ich hätte gesagt nein, aber keine Ahnung.
Die Frage, es geht ja schon damit los, darf ich mir eigentlich so ein YouTube-Video runterladen? Also es gibt ja durchaus Tools, ne? Das kann ich mir halt... die Videodaten von YouTube runterladen. Wahrscheinlich ist das schon noch nicht mal erlaubt, oder?
Ja, hätte ich jetzt auch vermutet, genau. Also da würde ich sagen, würde, also generell, und das muss man ja mal sagen, das ist ja generell eigentlich schon, das ist jetzt so ein hartes Wort, ne, aber moralisch verwerflich gedacht. Also ist das, du meinst, es schießt damit zu weit, aber ich hätte gedacht, ja, das beruht ja schon eben auf, gerade jetzt in dem Fall nochmal konkreter, auf der Arbeit von vielen anderen Menschen, wo man einfach mal sagt, die mache ich mir mal eben zu eigen, um daraus ein Produkt zu bauen, welches nachher auch ähnlichen Content erstellen wird.
Aber das Argument, das würde dann ja quasi, könntest du ja überall bringen. Das könntest du auch dann schon bei den textgenerierenden Modellen nennen.
Absolut. Das heißt, aber also, ich dachte immer, dass das dort etwas einfacher wäre mit diesen Trainingsdaten, also dass das irgendwie diese Common-Crawl-Geschichten, ob die nicht eher generell verfügbarer sind.
Ja, aber grundsätzlich, nur weil ich was öffentlich gepostet habe oder wenn ich irgendwas im Internet geschrieben habe, bin ich ja trotzdem noch der Urheber daran.
Ja, ne?
Also ja, und habe es wahrscheinlich nicht in der Absicht getan, dass mein Werk, mein Artikel, mein Blogpost mal benutzt wird, um dafür ein Sprachmodell daraus zu trainieren. Ich persönlich würde mich geehrt fühlen, ich finde das super cool. Aber ich verstehe auch durchaus, dass es da Kritik dran gibt. Man muss aber auch sagen, es führt eigentlich keinen Weg daran vorbei. Also was wären die Alternativen? Die Alternativen wären, ich würde solche Modelle nur auf Werken trainieren, wo das Urheberrecht abgelaufen ist. Ich weiß nicht, das sind glaube ich 70 Jahre, 80 Jahre. Ich weiß nicht, da gibt es glaube ich irgendwie eine gewisse Zeit nach dem Tod des Autors, ne? Damit wäre uns, glaube ich, nicht geholfen. Ne? Also wir können uns dann alle vorstellen, was dann diese Sprachmodelle so erzählen würden. Und das heißt, wenn du ein Sprachmodell trainieren möchtest, was eine Sprache spricht, so wie sie heute gesprochen, geschrieben wird, führt da ja kein Weg dran vorbei, aktuelle Textdaten in großer Menge zu verwenden. Die hat kein Unternehmen in der Menge einfach auf seinen Servern liegen.
Nee, absolut nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich einmal kurz ins Bewusstsein rufen muss, dass, also ich selber habe ja immer auch Google kritisiert, dass sie mehr und mehr Features eingebaut haben auf der Google-Seite, die es unnötig gemacht haben, die Webseiten zu besuchen. Dass du, wenn du irgendwelche Fußballergebnisse, musst du nicht mehr auf kicker.de gehen, sondern du hast die dann schon, siehst die Tabelle, siehst die Ergebnisse, was auch immer. Dort hast Wetter, Sonstiges, alles Mögliche. Ne? Also es ist immer mehr Gründe, nicht davon wegzugehen. Und so gesehen ist ja das Perplexity, von dem ich vorhin so geschwärmt habe, ist ja noch, treibt das ja mal auf die Spitze, wo ich sage, da klicke ich ja noch seltener jetzt auf irgendeine Webseite, weil es nicht nur aus mehreren Webseiten mir die Daten zusammensucht und schön aufbereitet und aufschreibt, so wie ich das gerne hätte. Also ich habe da einfach gar keinen Kontext mehr zu. Und daher ist es ja eigentlich das noch größere Verbrechen in Anführungsstrichen jetzt, aber da regen sich aber überraschend ja auch viel weniger Leute momentan drüber auf, weil ja jeder für sich dann ja auch einen sehr großen Nutzen aus dieser Technologie zieht.
Man kann da, finde ich, also ich habe da irgendwie am Anfang, als die LLMs noch nicht mit dem Internet verbunden waren, also zu dem Zeitpunkt, wo irgendwie ChatGPT nur das Wissen hatte, was in den Trainingsdaten drin war. Und wenn man da manchmal so Fragen gestellt habe, nach dem Motto, kannst du mir erklären, was das und das ist? Und man hat da aus seinem eigenen Erfahrungsbereich, vielleicht aus dem Hobby oder irgendwelche sehr speziellen, nach sehr speziellen Begriffen gefragt. Da muss ich sagen, ich war echt erstaunt, was ChatGPT alles wusste. Und dieses Wissen, das kam damals ja wirklich nur aus den Trainingsdaten. Gab auch immer Fälle, wo gesagt wird, weiß ich nicht. Ne? Oder klar, wenn man jetzt zu aktuellen Ereignissen gefragt hat. Aber teilweise nach irgendeiner Spezialsoftware, ne? Also die jetzt wirklich nicht dem allen Nutzern bekannt ist, sondern man fragt, kannst du mir erklären, wofür diese Software benutzt wird? Und dann wird mir gesagt, ja, für die und die Branche braucht man diese Software und die ist dafür da, das und das zu machen. Und das ist krass. Also da war ich echt
echt. Also krass in Form von, wo haben die das her?
Ja, ne, also das sind ja, wir sagen immer ja, diese Modelle werden auf großen Datenmengen trainiert. Aber was heißt eigentlich groß? Ne? Also gefühlt ist da wirklich das halbe Internet drin. Also ja. das ist unglaublich.
Ja, genau. Wobei ich, ne, das hat Sven ja gesagt, ich glaube, die größte Challenge jetzt ist ja wirklich gerade zu schauen, einigermaßen aktuelle Daten hinzubekommen. Natürlich vor allem für die LLMs, wo ich gefühlt immer denke, dass Perplexity da nochmal einen Schritt weiter voraus hat. Vielleicht nochmal, um dem Ganzen noch eine positive Note zu geben, denn ich habe ja die Hoffnung, dass das tatsächlich ja für die Content Creator an sich eine positive Entwicklung nehmen wird. Und ich habe das auch schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt, aber ich bin mir, die Hoffnung ist ja wirklich hier, dass die Google-Suche generell nicht mehr diese Monopolstellung einnimmt und dass du quasi mehrere Wettbewerber hast. Und OpenAI hat ja selber auch angekündigt, daran an einer ähnlichen Produkt zu arbeiten. Und durch einen stärkeren Wettbewerb, genau auf diesem Metier, da hast du erstmal zwei Gründe. Auf der einen Seite möchtest du wirklich dann so ein bisschen den Kampf und den Wettbewerb auch um diese Daten haben, also Zugriff auf Content plus Monetarisierungsmöglichkeiten. Und mit dieser neuen Situation, die wir sehen werden, hätte ich ja die Hoffnung, dass Content Creator mal jetzt als größerer Begriff besser, mehr oder überhaupt monetarisiert werden, was ja unter einem Google-Monopol eher seltener der Fall war. Bis zu gar nicht. Und wir sehen ja jetzt schon öfters mal oder so irgendwelche Deals, die gerade OpenAI ist da öfters aktiv gewesen, aber ich glaube auch Google hatte was mit Reddit, irgendein Content-Deal mit Reddit abgeschlossen, meine ich. Und wo halt wirklich Geld bezahlt wird, um Zugriff auf Daten zu haben, was man, würde ich sagen, in der Form vorher nicht hat.
Ich habe gerade, wo du das Thema Content Creation nochmal angesprochen hast, war eine News, die hat man gar nicht vorher im Vorfeld drüber gesprochen, dass YouTube ein neues Label, einen neuen Tag eingeführt hat, und zwar um Videos zu kennzeichnen, die AI-generierten Content beinhalten. So wie ich es verstanden habe, nicht verpflichtend, sondern ist mehr so, wenn man ein Video hochlädt, kann man das dann entsprechend das Häkchen setzen. Aber das zeigt ein bisschen, glaube ich, wo die Reise hingeht. Also verpflichtend ist es wahrscheinlich jetzt noch nicht, weil man Schwierigkeiten hat, es nachzuweisen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man die Technologien dafür hat, dass man das besser erkennen kann, dann ist das, glaube ich, schon ein sehr wirksames Mittel, echte Content Creator auch zu schützen. Weil wenn es so eine Art Filter geben würde, dass ich KI-generierten Content ausblenden könnte, ich würde den sofort setzen. Also ich merke das im Augenblick, ist auch wieder wahrscheinlich persönliche Bubble. Ich sehe viele Schachvideos und wirklich viele, wo einfach eine KI-Stimme die Partie analysiert. Ne? Also das heißt, das ist von vorne bis hinten mit KI generiert, und ich finde das total langweilig, und das ist für mich persönlich nicht authentisch, und diese Art von Videos, die möchte ich am liebsten rausfiltern. Und ich glaube, das geht manch anderen auch so.
Absolut, hundertprozentig. Unser bester Freund Borge hat hier ein bisschen eine andere Meinung, der leider heute spontan ausgefallen ist. Aber der würde jetzt hier sagen, dass er generell glaubt, dass AI-Content so ein bisschen Social Media übernehmen wird. Aber da glaube ich tatsächlich auch nicht dran. Ich glaube, genau wie du, der Mensch hat einen Wunsch, andere Menschen zu sehen. Ich habe kein Interesse daran, einem Computer, insbesondere wenn er es besser kann als der Mensch, irgendwo bei zuzuschauen. Ich will ein bisschen den imperfekten Menschen zuschauen. Denn wenn es anders wäre, dann würde ich ja nur Schachmatches mit Computern sehen.
Ja.
Dann würde ich mir ja nur gucken, welche KI ist jetzt die bessere. Oder es gibt ja im E-Sports-Bereich schon länger auch, dass die dort, OpenAI selber hat ja ein Dota, was ein E-Sports-Spiel ist, also ein Computerspiel, welches um Wettbewerb miteinander gespielt wird, professionell was geschrieben, welches dort besser performt hat als die Spieler. Und dann würde ich mir sowas anschauen. Aber da hat kein Mensch Interesse dran. Ich will nicht irgendwelche computergenerierten Sachen sehen, sondern ich will reale Content und reale Menschen sehen. Und deshalb glaube ich eher, dass KI da auch eine Hilfe sein wird, dass mehr Leute Content generieren können. Aber langfristig werden wir eine Lösung brauchen dafür, dass es mehr dieser Content gibt, und den für dich auch. Ich würde das genau wie du sehen, will ich nicht, bitte weg. Noch kurz übrigens zu dem YouTube-Thema. Ich glaube übrigens, dass das schon verpflichtend war, bin mir nicht ganz sicher. Und das war vor allem, glaube ich, darauf bezogen, sie haben es, glaube ich, drei Sachen. Also Videos, die eine reale Person irgendwas sagen lassen oder nicht, musste auf jeden Fall kennzeichnen. Und irgendwelches Material von realen Events oder Orten und realistische Szenen, die aber eigentlich nicht passiert sind. Also wenn es offensichtlich AI generiert ist, brauchst du es nicht markieren. So habe ich das verstanden. Aber auf jeden Fall interessant, dass sie einen Schritt gehen.
Ja.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, was auch noch in den News war. Und zwar hatten wir selber auch mal darüber berichtet, dass ja Elon Musk, unser Freund Elon Musk, Sam Altman bzw. OpenAI verklagt hatte. Und da ging es vor allem um die Vergangenheit und dass OpenAI nicht mehr seiner eigentlichen Mission dienlich war. Hier gab es auch, glaube ich, noch diesen Zwischenfall, dass Elon Musk, ich weiß nicht, wer Twitter-X angeboten hatte, glaube ich, den Lawsuit einzustellen, wenn OpenAI sich umbenennt in Closed AI. Da habe ich direkt gedacht, das hat er aus unserem Podcast geklaut. Aber daraufhin hat, ich weiß nicht, ob Sam Altman oder OpenAI generell dann irgendwann gesagt, ach, guck mal hier, übrigens, Croc, euer Chatbot ist ja selber nicht Open Source. Und naja, da kann man jetzt immerhin sagen, was man möchte, aber Elon Musk hat halt einigermaßen schnell reagiert darauf und der ist jetzt Open Source. Daraufhin habe ich dich ja direkt angeschrieben und gesagt, oh, wo kann ich das testen? Und wurde dann auf den Boden der Tatsachen von dir zurückgeholt.
Genau, also erstmal, wir müssen jetzt kurz zwei Grocks unterscheiden. Und zwar, wir haben einmal Grock 1 und Grock. Und zwar, Grock 1 ist jetzt dieses, wir nennen es mal das Basismodell für Grock. Und Grock ist der Chatbot, sag ich mal, den man als Ex-Premium-User nutzen kann. Also ich habe ihn selbst noch nicht benutzt, ich glaube, Elon Musk hat auch mal irgendwann gesagt, man braucht ein bisschen Humor, wenn man den benutzen möchte. Das heißt, ist jetzt wohl auch nicht...
das ist schon gefährlich, wenn Elon Musk das sagt. Du brauchst ein bisschen Humor dafür.
Genau, und das heißt, dieses Grok One ist Basismodell, soll heißen, das ist quasi noch nicht für diesen Conversational AI Approach feingetuned. Das heißt, nicht so wie jetzt beispielsweise ChatGPT, das speziell darauf optimiert ist, diese Gesprächssituation sich da gut zu präsentieren, das ist jetzt bei diesem Basismodell noch nicht geschehen. Das heißt, out of the box kann man damit sowieso erstmal relativ wenig machen. Hinzu kommt einfach die pure Größe. Wir reden hier von über 300 Milliarden Parametern.
Das ist viel.
Ich glaube, 314 Milliarden Parametern. Nur mal so zum Einordnen, also irgendwie Llama 2 70 Milliarden ich glaube damals ChatGPT war, glaube ich, so bei 175 Milliarden. Das heißt, was hier auf jeden Fall gelungen ist, ist das bisher größte Open-Source-Modell zu veröffentlichen. Bedeutung in der Praxis sind relativ gering, also kaum jemand wird das mal ebenso zum Laufen bringen. Einfach, es ist zu groß. Weswegen ich das Ganze eher so ein bisschen als Marketing-Gag bezeichnen würde. Plus zum Thema OpenAI und Closed AI, auch hier weiß man nicht, was sind die Trainingsdaten. Ne? Also auch hier wurden jetzt die Gewichte veröffentlicht. Das ist klar, das ist mehr als OpenAI macht, aber was hier genau wie trainiert wurde, auf welchen Daten, weiß man hier auch nicht.
Ja, und man kann ja über Elon Musk sagen, was man möchte, aber ich finde den Vorwurf an OpenAI ja durchaus schon berechtigt. Ne? Und das vielleicht auch mal nochmal den Leuten ins Gedächtnis zu rufen. Ich habe jetzt gerade angefangen, hier das neueste Interview Sam Altman, Lex Friedman zu gucken. Das werden wir bestimmt auch mal in einer der nächsten Folgen besprechen. Aber ich würde schon sagen, dass sich das Unternehmen krass gewandelt hat. Und was ich da doch schon immer anprangere, ist gefühlt eine gewisse Heuchelei, so nach dem Motto, wir machen das, um die Leute zu schützen. Das ist halt totaler Quatsch. Da glaube ich halt genau gar nichts von. Das ist ein knallhartes Businessunternehmen und das ist nicht closed. Sie geben GPT-4 nicht raus, weil sie irgendjemand schützen müssen, sondern weil sie einzig und allein ihre Geschäftsinteressen schützen. Und das ist vollkommen in Ordnung, dass sie das tun. Nur halt immer so zu tun, als nein, wir sind natürlich noch im Sinne unserer aktuellen Mission unterwegs. Die einzige Person, die in dieser, die wahrscheinlich dort diese ursprüngliche Mission noch innehat, ist Ilya Sutskever, der jetzt nicht mehr kein Boardmember mehr ist. Und seit diesem Vorfall, oder eine Helen Toner vielleicht, aber so gesehen finde ich das zumindest da etwas unterhaltsam an der Anklage von Elon Musk. Also durchaus,
ja, das ist aber auch das Einzige, was man, glaube ich, wirklich ja, was man so unterschreiben kann. Ne? Ja klar, also diese Argumentation, das ist zu gefährlich, wenn wir das auf die Menschheit loslassen, deswegen halten wir es zurück, das ist Quatsch. Aber grundsätzlich einem Unternehmen den Vorwurf zu machen, dass es quasi eigene Entwicklung oder Prozesse, wie gewisse Produkte gebaut wurden oder in diesem Fall halt KI-Modelle trainiert wurden, nicht veröffentlicht, das ist Quatsch. Ne? Also jedes andere Unternehmen würde ja auch nicht irgendwie seine Entwicklung einfach patentfrei veröffentlichen und sagen, hier, liebe Welt, schaut euch an, was wir Tolles gemacht haben und macht es jetzt bitte alle nach. Also warum wird das irgendwie so implizit von einem Tech-Unternehmen, das KI-Modelle trainiert, erwartet, dass da alles offengelegt wird? Verstehe ich nicht.
Ja, ich glaube, weil das Unternehmen mit der Mission und die ja, genau, ja irgendwie ja, noch in ihrem Mission-Statement ja drin genau. hat, so sagt,
aber wir mein Punkt ist so ein bisschen, wir bewerten jetzt auch jedes neue Release immer mit erstmal daran, ist das öffentlich verfügbar? Kann ich das jetzt irgendwie ausprobieren? Kann ich das testen? Kann ich das selbst quasi nutzen, feintunen und damit weiterarbeiten? Und natürlich sind das für uns super coole Eigenschaften, aber ist es nicht krass, dass das irgendwie Teil unserer Bewertung ist? Das würden wir so bei keinem anderen Produkt, ne? Also weiß nicht, Apple bringt irgendwie eine neue Apple Watch raus. Wir möchten jetzt gerne bitte die Bauanleitung dafür sehen, ne? Welche Teile stecken da drin, wo wurden die eingekauft? All solche Sachen. Das ist auch vollkommen selbstverständlich, dass das Geschäftsgeheimnisse sind, die nicht preisgegeben werden. Warum ist das bei KI-Modellen anders? Warum herrscht da jetzt irgendwie der Glaube, das muss alles Open Source sein?
Also bei mir herrschte nicht, ne? Aber ich, dass ein Gemini komplett closed ist, das ist null Überraschung für mich. Das kommt von Google, das ist gut. Und ich freue mich ja umso mehr für ein Mistral 7b oder jetzt neu ja ein Qwen als wahrscheinlich stärkstes Open Source Modell. Und das hat für uns natürlich immer das Interesse jetzt für uns in unserem Geschäftsleben, dass wir natürlich damit coole Sachen bauen können. Ne? Aber generell ist die Erwartung nicht da. Ne? Das Einzige, was ich da ja immer nur anprange, ist ja wirklich nur bei OpenAI, weil ich muss ja auch persönlich sagen, wenn ich den Sam Altman im Interview höre, ich habe schon das Gefühl, dass das ist schon cooler Marketingmensch, ne, der sich das gut überlegt. Also da habe ich nicht das Gefühl, der steht für irgendwelche Werte, sondern hat da schon klare Interessen, die er verfolgt, was vollkommen in Ordnung ist, was überhaupt kein Problem ist. Ich glaube ja bis heute sogar daran, in unserer Hugging Face-Folge, dass ja überhaupt das aus einer Unternehmenssicht eigentlich keinen Sinn macht, ein Model als Open Source anzubieten, außer PR-Gründe.
Genau, also ich würde es, glaube ich, auch als Unternehmen so machen, wie du es gesagt hast. Ne? Ich würde den richtig coolen Kram für mich behalten, aber ich würde gleichzeitig irgendwie der Community
was zum Spielen geben, ne? Wo ja, du sagst, du bist schon kurz vom neuen Modell, dann sagen
genau,
wir das
alte, ne? Also, können wir mal hier öffentlich verfügbar Zweifel, machen. Im Zweifel hilft es allen. Ne? Also es hilft der Community und es hilft mir als Unternehmen gegebenenfalls auch, weil ich dann vielleicht Entwicklungen sehe, auf die ich selber nicht gekommen wäre.
Aber das ist doch auch selten, oder? Weil ich habe doch eigentlich ja keinen Zugriff auf die Modelle. Also ist es wirklich, also das müsste ja dann schon wirklich Feedback sein, welches ich irgendwie bekomme, wo ich sage, oh, guck mal hier, hättet ihr anders machen können. Gibt es das wirklich? Ist das realistisch?
Man kann ja schon irgendwie, also jetzt auf Hugging Face kann man ja zum Beispiel schon so ein bisschen nachverfolgen, was ist mit den eigenen Modellen passiert. Ne? Also das, man kann quasi, ja, also es ist ein bisschen wie auch auf GitHub, wo man halt irgendwie der Code kann quasi ursprünglich von dem sein und dann mache ich quasi eine Fork und dann mache ich da eine eigene Entwicklung draus. Ähnlich kann man das auch irgendwie bei Hugging Face nachverfolgen. Das heißt, jemand hat vielleicht ein neues, tolles Modell und das performt ganz toll auf irgendwelchen, bezüglich irgendwelcher Metriken und dann gibt es dann immer so eine Model Card, wo so ein bisschen die Spezifikationen drin auftauchen und dann steht dann zum Beispiel sowas, das ist das Ausgangsmodell. Und das kann ich dann schon nachverfolgen, ne? Und kann dann schon irgendwie daraus auch lernen, was hat die Community damit gemacht. Und mein Beitrag würde jetzt nicht verloren gehen.
Ja, schauen wir mal, was da uns noch alles so erwartet. Ich fand es trotzdem recht amüsant. Und ja, also Croc sagst du auf jeden Fall nicht wirklich sinnvoller Release.
Naja, genau, also wir, genau, es ist auch irgendwie so ein Mixture of Experts-Modell. Das heißt, es gibt quasi hinter diesen 314 Milliarden Parametern verstecken sich mehrere Modelle. Genaue Anzahl weiß ich jetzt nicht, weiß nicht, 6 oder 8. Und es werden nicht bei jedem Durchlauf quasi alle 314 Milliarden Gewichte benutzt, sondern ich glaube irgendwie immer um 20-25% davon, die aktiv bei einem Durchlauf benutzt werden, ist trotzdem noch irgendwie eine relativ große Menge. Und ja, die Gewichte sind auf Hugging Face zu finden, kann man sich runterladen. Ja.
Und jedes einzelne Gewicht, alle 317 Milliarden.
Genau.
Noch kurz dazu übrigens, den einen Punkt, wo ich mich eigentlich drin bestärkt sehe, ist, ich hatte 2 Videos gesehen auf YouTube, wo Leute das irgendwie getestet haben und sich angeschaut haben und da einigermaßen zufrieden mit waren. Also gesagt haben, ja, kann man nutzen, ne? Ist okay. Und das ist wieder so ein Thema, wo ich sagen würde, wir haben halt jetzt so viele Firmen, ne, so viele einigermaßen gut gebrauchbare Modelle, dass ich A sagen würde, ein weiterer Grund, warum es Apple auf jeden Fall auch nochmal selber mitnehmen wird. Und generell, das wird kein Winner-Takes-It-All-Markt sein. Weiterer Beweis.
Nee, also und vor allem, du gewinnst heute keinen Blumentopf mehr damit, wenn du noch ein Modell machst. Und selbst ein neues Modell, was wieder irgendwie besser ist als alles, was vorher da war, damit gewinnst du heute nichts mehr. Ne? Also was jetzt beeindruckend ist, ist, wenn du sagst, ich habe ein neues Modell, das ist 100-mal kleiner als das derzeit Beste, aber in dieser speziellen, bezüglich dieser speziellen Metrik performt es besser oder gleich gut mit einem minimalen Mehraufwand. Also das sind, glaube ich, heute die Sachen, die Schlagzeilen machen.
Absolut, ne? Das nächste Modell auf 2 Milliarden Parametern, was dann GPT-4 schlägt, das ist halt das, was interessant wäre.
Auf jeden Fall.
Nun gut, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Es gab noch, nicht, dass sich jemand wundert, es gab relativ viele News um Nvidia auch in der Zeit. Da haben wir eigentlich den Plan, das in eine eigene Folge noch zu packen. Generell ein bisschen Nvidia, der Hardware-Markt, wie der aussieht. Deshalb lassen wir das heute einmal außen vor, nicht darüber wundern. Und ansonsten, wenn euch das einigermaßen gefallen hat, was ihr heute gehört habt, wir freuen uns immer über jegliche Form der Zuneigung und Liebe auf eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl, Spotify, YouTube, wo auch immer ihr uns hört, Apple Podcasts, und würden uns da freuen über eine Bewertung oder ein Abo. Und Janis, vielen Dank.
Danke dir.
Bis
dann. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.